du kannst in der Welt den größten Schrecken haben, aber du musst gleichzeitig auch lernen zu tanzen. Mhm. Du musst gleichzeitig auf das Schlimmste schauen, auf die Dinge, die passieren, aber du musst in derselben Sekunde den Fokus offen halten für alles, was funktioniert.
Herzlich willkommen bei Alles auf Schiene, der Podcast für Business and Beyond mit Gogi und Dominik Deiser.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles auf Schiene, Episode 3. Und wir haben die heutige Episode lautet unter oder ganz nach dem Motto Herkunft trifft Zukunft. Und zusammen mit meiner bereits bekannten Co-Host, meiner Mama, dürfen wir heute einen ganz besonderen Gast bei uns begrüßen, Ali Malocci.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Grüß dich.
Danke vielmals.
Servus in Linz.
Ja, ich bin unfassbar gern hier und als eure Anfrage gekommen ist, war ich so neugierig auf euch beide, auf das Format, dass ich zu meinem Team gesagt habe, das machen wir fix. Die Frage war nur halt wann.
Ja. Super.
Jo. Ja, uns freut es auf jeden Fall, dass es so schnell gegangen ist.
Dankeschön.
Dass wir jetzt da sitzen und auch gleichzeitig eine Premiere mit dir feiern dürfen, weil wir haben den Podcast, die ersten zwei Episoden, haben wir uns gegenseitig interviewt, mehr oder weniger, um ein bisschen die Leute abzuholen, wer wir sind, was wir machen wollen. Und du bist jetzt unser erster Gast.
Yes, umso besser, hey.
Let's go.
Dankeschön.
Und dann gleich in den Stargast. Wow.
Alles gut. Das sind nur kleine Bubbles, in denen wir alle unterwegs sind. Alles gut.
Ja, kurz für unsere Zuhörer, Zuseher. Wer ist Ali Malocci? Wer ist Ali? Ali, wir kennen den Ali auch von anderen Veranstaltungen mittlerweile. Ali ist nicht nur ein großartiger Papa, ein, wie ich sagen würde, Future Believer und Future Maker, glaube ich, so wie du dich vielleicht auch selber gern siehst oder bezeichnen wirst, sondern auch Buchautor, zu dem kommen wir heute später noch, und Keynote Speaker und die Litanei ist ewig an Firmen und Watcha-Do-Gründer, und ich glaube, du kannst selber noch ein bisschen dazu ausholen, aber ein unglaublicher Lebenslauf, eine unglaubliche Geschichte, und wir freuen uns schon sehr, heute ein bisschen mehr über dich zu erfahren, auch über die Zukunft. Wie siehst du die Zukunft? Mhm. Und wo soll die Reise hingehen?
Bin auch schon sehr neugierig, ehrlich gesagt.
Mhm. Dann starten wir mal gleich los. Ali, ich glaube, oder lass mich anders anfangen. Ich habe jetzt natürlich das Wochenende auch genutzt, um Recherche zu betreiben und nicht nur von meinem super Team auch genügend Info über dich, über euch bekommen, sondern habe dann natürlich auch in deinem Podcast mit deiner wundervollen Frau Anna reingehört, die Malocci Gang, was ich unglaublich cool finde. Und ich glaube, jetzt die letzte Episode von euch war eines der Hauptthemen Chaos.
Mhm.
So, dein Werdegang, deine Herkunft, du bist in Teheran geboren, bist dann mit deinen Eltern nach Österreich geflüchtet.
Mhm.
Ihr seid im Flüchtlingsheim in Dreiskirchen aufgenommen worden.
Mhm.
Und dann beginnt eigentlich die Story, obwohl die Story schon viel früher beginnt und eigentlich ein Wahnsinn ist, was da, bis du mal in Österreich angekommen bist, schon passiert ist. Also unglaublich. So, und jetzt sind wir eigentlich gefühlt wieder da, wo wir vor 40 Jahren?
Ja, 40 Jahren. Ja.
40 Jahren waren. Wie geht's dir? Wie siehst du das? Hast du auch noch Familie unten tatsächlich vor Ort im Iran? Wie geht's dir gerade dabei?
Als die Angriffe auf den Iran losgegangen sind, weiß ich noch, stand ich im Ikea mit meinen zwei Töchtern und wollte für die zu Hause, für ihre Kuscheltiere, so eine Box kaufen. Und da stehe ich da, das war ein Samstag, stehe bei der Kasse, habe die zwei daneben mir, die hatten schon Hunger, und ich habe das alles auf diesem Wagerl drauf gehabt. Und ein Freund schreibt mir und sagt, das mit dem Iran tut mir voll leid. Und ich denke mir, über was redet der?
Mhm.
Und ich hatte an dem Tag keine Nachrichten, gar nichts gelesen. Und dann schaust du auf die Website vom ORF.at, Angriff auf Teheran.
Mhm.
Und da hast du Tanten, Onkeln dort, väterlicherseits, mütterlicherseits, genau in der Stadt. Und da ist mir ehrlicherweise, das war, also das Wochenende war wirklich heftig. Und seit meiner Flucht aus dem Iran war ich nicht mehr dort, weil ich nicht zurück kann wegen diesem Regime. Mhm. Und plötzlich kommen all die Dinge hoch, die meine Eltern mir immer erzählt haben. Und all das, was wir die letzten Monate auch aus dem Iran erfahren haben, dass die eigene Regierung auf die eigenen Leute schießt und so weiter, das ist nichts Neues. Mhm. Also der Grund, warum meine Eltern damals geflohen sind in einer Nacht- und Nebelaktion, war genau das. Mhm. Dass diese Regierung macht seit, glaube ich, fast 47 Jahren oder so nichts anderes, als das eigene Land zu unterdrücken. Und vor einigen Monaten gab es mal einen Angriff der USA auf den Iran, aber auf Atomanlagen. Und da habe ich mir gedacht, boah, endlich schalten sie das aus. Und als dieser Angriff jetzt vor einigen Wochen war, war der erste Gedanke, hoffentlich geht es schnell und sie schalten diese Regierung aus. Mhm. Nur es ist halt Donald Trump und er ändert seine Meinung ständig und du merkst richtig, oh wow. Also die haben ja sowas von keinem Plan, weil der Iran war klar, dass die darauf vorbereitet sind. Ja. Und es war komplett klar, dass der Iran sich das nicht gefallen lässt und sofort in der Region beginnt, genau das zu tun, was sie heute machen. Also jeder, der irgendwie eins und eins Zahn zählen kann, das beobachtet hat, hätte das gewusst. Ja. Und das Problem ist, du hast dann auch plötzlich zu deiner eigenen Familie dort keinen Kontakt. Mhm. Gar nicht, weil das Internet großartig abgedreht wird, sondern weil Infrastruktur auch getroffen worden ist, die Telekommunikation so gar nicht erlaubt. Und das macht natürlich was mit dir. Nur, das war zwei, drei Tage wirklich hart. Nur weißt du, ich mache seit über 20, 25 Jahren Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und eine meiner Thesen ist immer, du kannst in der Welt den größten Schrecken haben, aber du musst gleichzeitig auch lernen zu tanzen. Mhm. Du musst gleichzeitig auf das Schlimmste schauen, auf die Dinge, die passieren, aber du musst in derselben Sekunde den Fokus offen halten für alles, was funktioniert. Mhm. Und ich habe zu meiner Freundin mal gesagt, ja, über Teheran können die Bomben runtergehen, aber ich kann zur selben Zeit mir auch bewusst sein, dass ich zwei kleine Kinder habe, die gesund sind, dass ich in Österreich lebe, wo fließendes Trinkwasser ist, wo, wenn ich ins Spital gehe, weil ich mal die Hand breche, jemand sich quasi um mich kümmert. Ja. Ich kann genauso drauf schauen, dass du auf die Straße gehst, wenn du Leute grüßt, grüßen sie zurück. Du musst in deinem Alltag es hinbekommen, zu sehen, was funktioniert, wenn es noch so Kleinigkeiten sind. Ansonsten hast du in dieser Welt keine Chance, mit dieser Welt umzugehen. Und die Leute sagen immer zu mir, ja, aber es ist so schrecklich, wie kannst du auf der anderen Seite am Abend irgendwie tanzen gehen? Und ich sage immer, was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, ich sitze zu Hause, schaue jeden Tag auf die Startseite vom ORF und denke mir, gut, ich brauche gar nicht mehr aufstehen. Ja. Aber dafür wurden wir Menschen nicht geboren. Und mein Vorbild Viktor Frankl hat schon immer gesagt, im Leben geht es darum, welche Antworten gibt es zu dem Leben. Und was gerade in der Welt passiert, macht mir Sorgen. Mhm. Ich mache mir Gedanken, allerdings langfristige Sorgen mache ich mir nicht, weil die Geschichte der Menschheit hat immer gezeigt, dass wir es geschafft haben, mit Dingen umzugehen. Allerdings muss halt ein Trump und all diese Dinge in der Welt mal passieren, dass auch Menschen, die ehrlicherweise die letzten Jahre so gelebt haben, als hätten wir keine Probleme, es gibt ja die Menschen, die gehen da früh in die Arbeit, einen gut bezahlten Job und wenn du über Gesellschaft redest, über gesellschaftliche Themen redest, sagen sie, ja, ich spende einmal im Jahr irgendwas. Mhm. Und du denkst dir, Gesellschaft ist schon mehr als das. Du merkst halt, dass die immer mehr aufwachen und sich denken, ja, was kann ich tun? Ich sehe immer mehr Führungskräfte und Unternehmen, mit denen du redest und plötzlich reden die über die globalen Ängste, auch ihrer Belegschaft. Plötzlich reden die darüber, wir sollten mehr über Emotionen reden. Mhm. Vor 10 Jahren hast du schon gewusst, du musst das machen. Nur je schrecklicher die Welt im Außen wird, umso mehr beginnen Menschen im Innen, sich die richtigen Fragen zu stellen. Manche fallen in eine Schockstarre, andere kommen plötzlich in ihren Wirkungskreis. Und für mich ist das sehr positiv, weil so schlimm das im Außen ist, wir müssen mehr zu Menschen werden, die wieder verstehen, es gab vor über 70 Jahren der Nachkriegszeit in Europa den Fall in Österreich, dass Österreich zerbombt war in vielen Bereichen. Und die Leute haben damals aber auch nicht gejammert und gesagt, oh, das ist so schlimm, sondern die haben die Ärmel hochgekrempelt und haben sich die Frage gestellt, wie soll es meinen Kindern mal besser gehen? Und diese Zukunftsbilder haben wir verloren. Und wenn mich einer fragt, was motiviert dich, sage ich, ich arbeite in einer Welt, in der die Kinder meiner Kinder gerne aufwachsen. Das heißt, Samen zu pflanzen von Bäumen, unter deren Schatten du nicht sitzen wirst. Und wenn du diese Haltung zum Leben hast, dann glaube ich, ist es eine gesunde Haltung für alle und wir müssen da wieder hinkommen. Weil die Alternative wäre, zu Hause zu sitzen und zu hoffen, dass irgendwie Trump und Putin und in China irgendwie die sich das ausschnappen. Und hoffentlich passiert Österreich eh nichts, weil wir sind ja offiziell neutral. Ja. Und das ist für mich aber keine Alternative, weil dafür wurden wir Menschen nicht geboren. Wir wurden nicht geboren, zu Hause zu sitzen, Aperol-Spritz zu trinken und zu denken, andere sollen es lösen. Und ich ziehe mir irgendwas im Fernsehen rein, das mache ich auch gern, aber wir wurden dafür geboren, dass wir ein Leben erschaffen, wo wir eines Tages zurückblicken auf unser Leben und sagen, habe ich versucht, diese Zitronen namens Leben so auszupressen, dass ich meine Talente und all das hernehme, um für die nächsten Generationen was Lebenswertes zu bauen. Und an dem Scheidepunkt der Gesellschaft sind wir gerade.
Das heißt aber auch, und ich finde das Synonym ganz gut eigentlich, das Tanzen. Ja. Das Tanzen, würdest du das gleichsetzen mit Zukunft ist gleich Hoffnung, ich will in die Zukunft tanzen? bisschen oder wie siehst du das?
Also das Tanzen ist sehr wichtig, weil auf einer Tanzfläche musst du lernen, in deinem Rhythmus zu bleiben. Die Musik ändert sich, der DJ sagt plötzlich, jetzt ist kein Hip-Hop, jetzt wechsle ich rüber zu Trance.
Ja.
Und im besten Fall denkst du dir, ist ja egal, mache ich ja noch mit. Es sind auch ganz viele andere Menschen auf der Tanzfläche und irgendwie schaffen es 60.000 Leute im Praterstadion bei Coldplay abzuschaken und keiner verletzt den anderen.
Ja.
Und das sind aber alles Fremde.
Ja.
Und der Tanz des Lebens heißt, der Rhythmus wird manchmal vorgegeben. Aber die Frage ist, gehst du mit dem Rhythmus oder wehrst du dich die ganze Zeit dagegen? Es gibt ja in der Achtsamkeitstheorie oft dieses Bild, du kannst den Wellen des Lebens nicht ausweichen, du kannst lernen, auf ihnen zu surfen.
Mhm.
Ja, was heißt denn das?
Mhm.
Es gibt Dinge, die du akzeptieren musst, die nicht funktionieren. Und wir haben zum Beispiel im deutschsprachigen Raum eine sehr harte Sprache manchmal. Wenn es um das Thema Beziehung geht, sagen wir sowas wie, ich habe eine Beziehung. Das ist starkes Besitzdenken.
Ja.
In der fernöstlichen Welt, die mir auch sehr nahe ist, sagen wir sehr oft, wir stehen in Beziehung. Das heißt, wir tanzen miteinander durchs Leben. Und wenn du dir die Gesellschaft ansiehst bei Corona, da gab es die einen, die gesagt haben, ich lasse mich impfen und die anderen, die gesagt haben, das sicher nicht. Mhm. Was ist passiert? Es kam zu einem Bruch.
Ja.
Es war kein Tanz, die Meinungen der anderen auszuhalten und zu sagen, okay, wir haben seit 30 Jahren eine gute Freundschaft, du siehst das anders als ich.
Ja.
Das wird irgendwann vorbeigehen.
Ja.
Wie sorgen wir dafür, dass wir trotz dieser gegenseitigen Meinungen uns nicht verteufeln, sondern im Tanz bleiben? Es gibt Menschen, mit denen verstehst du dich total gut, aber verstehst, wow, politisch stehen wir woanders. Jetzt ist die Frage, willst du die gesamte Beziehung aufs Spiel setzen?
Mhm.
Oder ist die Beziehung so wichtig, dass du sagst, diesen Teil, den sparen wir vielleicht aus? Und ich glaube, wir werden nicht drum herum kommen, es aushalten zu müssen, dass wir mit Menschen in Räumen sitzen und Gesellschaft gestalten, die bei manchen Themen komplett konträr sind. Und solange etwas rechtens ist, im Rahmen des Gesetzlichen ist und auch demokratisch, sagen wir so, gewählt worden ist, müssen wir es aushalten, dass manche Dinge einfach anders laufen, als wir es wollen. Und da musst du lernen, mit dem Leben zu tanzen. Und es stimmt, Zukunft gestaltest du nur durch Gegenwart. Also Zukunft gibt es ja de facto nicht. Zukunft ist ein Gedankenmodell. Jemand, der zu mir sagt, die Zukunft wird schlecht, sage ich, warst du schon mal dort? Und wenn einer sagt, na hoffentlich wird es gut, sage ich, ja, was machst du dafür? Es ist immer eine Gegenwartsgestaltung, immer. Das Einzige, was wir haben, auch wir drei jetzt, ist ja nur der Moment jetzt.
Ja.
Also auch wenn ich jetzt daran denke, am Abend sehe ich meine Kinder, das ist ein Zukunftsplan. Wenn ich daran denke, ich habe heute früh meine Frau gesehen, ist das auch schon wieder nur eine Erinnerung. Das Einzige, was wir gerade haben, ist, dass wir drei gerade hier sitzen, in diesem Raum und sonst haben wir gerade nichts anderes. So. Und die Frage ist, was machen wir jetzt? Und alles, glaube ich, wenn es um Zukunft geht, du kannst ja nicht sicher sein, dass alles, was du jetzt tust, auch wirklich positiv einzahlt. Aber was garantiert ist, wenn du jetzt nichts tust, wird definitiv nichts passieren.
Ja, ja. Das
und,
ist Fakt. Ja.
Und das ist so wie, weißt du, wenn du dir die Natur anschaust, jeder Gärtner, jede Gärtnerin weiß, willst du da mal einen wunderschönen, weiß nicht, irgendwelche Blumen haben oder einen Baum haben, musst du halt darauf achten, wie du diesen Samen jetzt einpflanzt. Und deshalb ist mir wichtig, dass die Leute nicht immer abwarten und sagen, wie wird die Zukunft? Und ich sage, auf was willst du denn warten? Wer soll es dir sagen? Wer hat schon 10 Jahre Erfahrung mit KI? Wer hat schon 10 Jahre Erfahrung mit diesen Krisenherden auf der Welt? Kein Mensch. Das heißt, ist besser, jetzt dir die Frage zu stellen, wo ist die Handlungsfähigkeit? Und aus der Psychologie weißt du ja, große Ängste entstehen immer durch dieses Bild, ich bin handlungsunfähig.
Ja.
Stress entsteht immer durch das Aufschieben von Dingen. Und Menschen, die sagen, ich sehe die Krisen, aber ich versuche trotzdem was meinen Beitrag dazu zu leisten, der merkst, dass die Angst einfach abnimmt. Und ich glaube, da sollte man hingehen, weil wir haben schon einen großen Teil der Menschen, die gerade irgendwie darauf warten, was die Politik sagt, wie der Arbeitgeber reagiert und so weiter. Und ich sage immer, es wäre schön, wenn von dort was kommt. Aber wir sehen es ja in Österreich, unser Bildungsminister war endlich so mutig und hat gesagt, du, Latein, wenn es einen interessiert, lern es halt später, bring mal KI rein. Plötzlich hast du einen Ideologiekampf, wo einfach irgendwie keiner am Wohl der Kinder interessiert ist, sie zukunftsfit zu machen, sondern nur Dinge zu erhalten, die aber nicht mehr auf die Zukunft einzahlen.
Das war zu meiner Schulzeit schon
ein Riesenthema.
Ja, aber uninteressant. Ich habe noch Latein gelernt in der Unterstufe, aber für was? Und? Also ich bin kein Arzt worden oder irgendwas.
Ja, und wenn du es wirklich lernen willst, dann lernst du das eh.
Ja, oder
weißt
musst
du,
dann machst du es eh noch.
Auf aber wenn es interessiert, lernst du es
ja.
Also, ist so.
Genau. Und an dem Punkt sind wir gerade, dass wir die Angst vor der Zukunft verlieren werden, wenn wir eine Gesellschaft haben, wo die Leute einen inneren Unternehmer, eine innere Unternehmerin in sich entwecken. Mhm. Du kannst ja angestellt trotzdem sein, aber aber noch checken, ich sitze hier am Empfang in der Firma. Okay, vor 10 Jahren, wenn du am Empfang am Hotel gesessen bist, hast du de facto Gästemanagement gemacht. Jetzt nach 10 Jahren kümmerst du dich um Social Media, du gehst auf booking.com, du musst die ganzen Profile pflegen. Jetzt denke ich den Job 10 Jahre weiter. das muss schon aus dir kommen. Weil du kannst nicht davon erwarten, dass jemand anderer diese innere Kreativleistung bringen kann, sich in deinen jetzigen Job hineinzuversetzen. Das musst schon du selbst machen. Ja. Und es gibt Menschen, die können das, weil sie das von zu Hause mitbekommen haben. Es gibt andere, die sind da komplett planlos. Und Aufgabe muss von uns allen sein, alle dafür zu sensibilisieren, dahin zu kommen. Deshalb habe ich auch das Buch zum Beispiel geschrieben. Ja.
Gutes Stichwort.
Ja. Ah, stimmt.
Da war ja was. Da war ja was. Buch Nummer 3.
5.
Fünf.
Nur 2 von den Büchern gab es aber nur über das Zukunftsinstitut, wo ich auch gearbeitet habe als Trendforscher, und die waren so teuer, die Bücher, das hat mich auch immer geärgert. Das waren 2 Bücher, die haben sich ziemlich gut verkauft damals in dieser Community der Innovationsmanagerin.
Ja.
Und das hat aber jedes Buch, glaube ich, 150 Euro gekostet.
Okay.
Und ich habe damals gesagt, das Wissen, das da drin steht, das muss für die breite Gesellschaft raus.
Ja.
Auch die ganzen Vorträge oder wenn ich mit Firmen arbeite, da fließt richtig viel Geld und ich mache meinen Job gern. Aber du schaust dir diese breite Gesellschaft an und denkst dir, also irgendwie, von der Politik kommt kein Update an die Leute, sonst auch nicht. Auf YouTube will ja jeder ständig irgendeinen Blödsinn verkaufen. Ja. Und das war dann die Idee, ein Buch zu schreiben, das man einfach auch zu Weihnachten herumschenken kann. Ja.
Ja.
Ja,
aber wann hast du da noch die Zeit gebraucht?
Boah, frag nicht.
5. Buch.
Naja, also nach meinem ersten Buch 2017, 2018 habe ich zu meiner Frau gesagt, ich schreibe nie wieder ein Buch. Das ist mit Abstand das Schwierigste auf der Welt. Mhm. Also ich habe einen Bekannten, dem habe ich früher bei seinem ersten Buch geholfen. Das ist ein bekannter Rapper in Österreich, der heißt Raf Camora.
Ja.
Und der Typ hat tausende Songs geschrieben. Und seine Schwester hat uns zusammengebracht und ich habe ihm geholfen bei seinem Buch. Und ich habe noch zu ihm gesagt, du Raf, willst du es wirklich selbst schreiben? Er so, ja, jedes Wort selber. Aber ich sage, Alter, das ist das Härteste auf der Welt. Ah, ich habe 1000 Songs geschrieben, das ist kein Problem. Nach 3 Monaten ruft er mich an. Boah, das ist das Härteste auf der Welt, das ist so schwer und hin und her. Und ich habe meine Bücher, ich muss echt sagen, ich war privilegiert oder bin privilegiert. Ich habe echt die Bücher immer geschrieben, weil mich ein Verlag gefragt hat. Mhm. Da habe ich wirklich Glück gehabt. Also ich habe nie irgendwie gesagt, das ist mein Manuskript und bin herumgerannt. Ja. Und bei dem Buch war es wirklich so, ich war so viel unterwegs in den letzten Jahren und ich habe letztes Jahr unterrichtet an der University of Cambridge im Bereich Sustainability Leadership. Und es war ein MBA-Programm, wo du halt Führungskräfte hast, die im Schnitt so 10 bis 15 Jahre schon Führungserfahrung haben und jetzt quasi sich weiterentwickeln wollen im Bereich Leadership. Und dann bist du an der University of Cambridge, die so weltberühmt ist, kommst hin, arbeitest mit denen, machst eine Leadership-Masterclass und merkst so, da ist aber keiner vorbereitet auf die Welt. Und da war ich aber schon in diesem Buchprozess und das Buch hätte eigentlich um was anderes sich drehen sollen.
Ja.
Eher um das Thema Generationenmanagement.
Ja.
Und der Verlag sagt, ganz ehrlich, vergessen wir das, gehen wir eine Metaebene drüber und nehmen wir ein Thema in Griff, von dem sich dann automatisch die richtigen Entscheidungen quasi ableiten lassen. Und da habe ich dieses Buch geschrieben und es war wirklich dieser Gedanke, wie helfen wir Menschen einzuteilen, was in der Welt passiert? Weil das Problem ist, du schaltest den Fernseher ein und du kriegst aktuell jeden Tag mit, was da passiert.
Ja.
Und das überwältigt dich, weil du es nicht einordnen kannst. Aber wenn du verstehst, in welchem Zyklus der Gesellschaft wir gerade sind, was gerade bricht, dass wir lernen müssen, von vielen Rollen loszulassen. Wenn du merkst, dass die alte Hierarchiepyramide so gar nicht mehr existiert. Wenn du das mal verstehst, dann bist du so, okay, was gerade passiert, da ist ein größeres Konzept dahinter, sagen wir es mal so. Nicht aus Verschwörungssicht, sondern aus Veränderungssicht. Und dann kann man beginnen, mehr zu verstehen, was kann ich tun. Und das war der Hintergrund. Und wann habe ich es geschrieben? Im Sommer bin ich 2-mal eine Woche weggefahren. Also ein Riesendank an meine Frau. Und bin immer nach Mallorca ans Meer. Und jeder denkt immer, du setzt dich dahin, hast dein Wein in der Hand.
So romantisch.
Es war... Boah. Jeden Tag weg auf 6 in der Früh gestellt, bis 22 Uhr am Abend geschrieben, schlafen gegangen, währenddessen schnell was irgendwie gegessen. Und der einzige Grund, warum ich weggefahren bin, ist, wenn du zu Hause bist, schaffst du es einfach nicht. Ja. Also wenn du allein im Büro sitzt, fallen da 1000 andere Sachen ein. Und deshalb war ich dort. Nur nach dem Buch habe ich gesagt, nie wieder. Nur ich habe jetzt schon eine ganz konkrete Idee für ein nächstes Buch. Das
Buch Nummer 6.
Und ich weiß auch schon, in welchem Verlag ich es gerne hätte. Das muss man nur noch wünschen, dass die auf mich zukommen. Aber das nächste Buch wird dann wahrscheinlich das finale Buch werden, das dann relativ klar beschreibt, was als nächstes das Wichtigste wird. Ja.
Was ist deine Message mit dem Buch? Oder siehst du es mehr als ein... Natürlich haben wir es durchgelesen. Also nicht nur durchgelesen, ich habe es verschlungen, weil es ist nicht nur von der Haptik, wie es griffig ist, es ist geil zum Lesen. Ja, also es ist richtig cool. Und ich sehe es eigentlich so ein bisschen, und das ist ja genau das auch, was du sagst, was uns fehlt, was der breiten Masse fehlt, irgendwo ein bisschen so der Leitfaden.
Genau.
Auch speziell für die Generationen nach uns. Mhm. Ja? Weil ich glaube auch nicht nur, sicher geht sehr viel, was kommt nach, was macht die Jugend, aber ich glaube auch speziell, wurscht, ob es jetzt wir zwei sind oder ob es vielleicht in deiner Generation ist, Mama, ich glaube, Veränderung bzw. Weiterentwicklung kann immer oder soll immer passieren. Ja?
Es sollte. Die Realität ist, unser Gehirn ist energieschonend unterwegs. Unser Gehirn hat so ein paar Aufgaben. Es geht darum, Energie zu sparen und es geht darum, dich zu beschützen. Unter anderem und Dinge wie auf einem Festplattenrekord aufzunehmen. Wenn es dich beschützen möchte, ist es so programmiert, dass es dir 6-mal eher etwas Negatives sagt bei einem Zukunftsbild oder bei einer möglichen Gefahr, als was Positives. Mhm. Das heißt, das war ja früher auch total sinnvoll bei unseren Vorfahren, weil du warst irgendwo unterwegs, Jäger und Sammler, und da raschelt es im Busch und du wirst dann nicht denken, ma, vielleicht ist das eine Miezekatze, die will spielen, sondern du denkst da, renn lieber um dein Leben, weil du weißt nicht, dass es ist.
Ja.
Das Gehirn haben wir immer noch, dass dir 6-mal eher was Negatives sagt. Du siehst ein paar Schlagzeilen und in Online-Marketing wissen das die Menschen, du musst deinen Menschen 7-mal dieselbe Botschaft zeigen und das Gehirn glaubt es. Egal, ob stimmt oder nicht. Deshalb sind Schlagzeilen leider Gottes so mächtig.
Ja.
Und die Sache ist die Botschaft aus dem Buch ist, alle sagen, wir sollten selber denken. Wir sollten selbstverantwortlich handeln. Das machen die wenigsten, weil uns oft diese angeborene Lernlust abhanden gekommen ist. Also sie wurden uns de facto, könnte man sagen, weggenommen. Also sie wurden uns weggenommen. Als ich Lehrer war 2010 im Gymnasium, habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ich einen Test schreibe mit 20 Beispielen in der Klasse, werde ich mit den Schülern draufschreiben, du hast 16 richtige. Ich werde nicht draufschreiben, du hast 4 Fehler. Ja. Na, das geht nicht. Sehr gut, dann schreibe ich halt drauf, du hast 4 Fehler, aber dann schreibe ich
hin, noch immer.
Super 16 richtige.
Ja.
Weil, warum nicht? Ist ja nicht gelogen.
Ja, ja.
Ist
ja
die Wahrheit.
Ja.
Aber wenn du einem Menschen zwischen dem 6. und 18. Lebensjahr ständig erzählst, das ist dein Defizit, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn Menschen da draußen in der Welt als Konsumenten rumrennen.
Ja.
Du brauchst die Handtasche, dann bist du jemand. Ja, kauf die Handtasche, weil es dir gefällt, aber nicht, um ein Defizit zu decken.
Ja.
Das heißt, wir haben defizitorientierte Wesen da draußen.
Mhm.
Und die sind eh schon alle überfordert. Vor 20 Jahren konntest du durch das Einkommen einer Person das Leben gestalten.
Mhm.
Heute in einer klassischen Familie können beide arbeiten gehen und sagen, es geht sich mit Ach und Krach aus.
Schwierig.
Die Leute sind eh schon überlastet.
Mhm.
Und wann passiert Veränderung? Es gibt genau 3 Wege. Das eine ist die Inspiration. Wenn du an Orte gehst, wo du noch nicht warst und plötzlich etwas siehst, wo irgendwas in dir anspringt.
Mhm.
Nur da musst du mal an Orte gehen, wo du noch nicht warst. Und die meisten Menschen, das zeigen Untersuchungen, die leben jeden Tag 90% von dem, was sie gestern gelebt haben. Das heißt, selber Arbeitsweg, selber Medien, selber Musik und Playlist. Du redest mit denselben Menschen, die wiederum dieselben Gedanken haben. In der Arbeit hast du meistens genau dieselben Arbeitskollegen. Du sitzt jeden Tag am selben Arbeitsplatz.
Ja.
Zu Hause hast du an deinem Esstisch mit der Familie auch am selben Platz. Das heißt, du wiederholst eigentlich jeden Tag alles.
Mhm.
Und das ist Inspiration schwer. Das Zweite, wo Veränderung passiert, ist die Stille. Das heißt, wenn du die Zeit nimmst und du fährst in den Wald oder du sitzt dann am Fluss ohne Handy und dann kommen die Antworten. Und das Dritte sind Schicksalsschläge. Das ist, wenn das Leben dich zurückschlägt auf den Weg des Schicksals. Und das erleben wir halt gerade. Die Burnout-Raten gehen nach oben, die Depressionen steigen, die Zukunftsängste steigen. Die letzte Gallup-Studie zeigt, dass, das ist kein Blödsinn, sagt genau, 91% der Österreicherinnen und Österreicherinnen sagen, sie machen Dienst nach Vorschrift oder arbeiten gegen die Firma. Das heißt, 9% der Österreicherinnen und Österreicherinnen, die angestellt sind, sind mit Herz, Hirn und Händen in der Arbeit. Die anderen sagen, Dienst nach Vorschrift. Und was diese Gallup-Studie auch zeigt, ist, man würde denken, wenn so viele Leute keinen Bock haben, würden die kündigen. Die Studie zeigt, Österreich ist in der EU am letzten Platz. 20% dieser Leute sind wechselwillig. 80% sagen, ich sitze das aus.
Ja.
Das heißt, du hast in der Belegschaft 91%, die sagen, Dienst nach Vorschrift, und ich habe keinen Bock. Und von denen sagen 80%, ich mache mal gar nichts.
Mhm.
So. Und die steuern alle darauf hin, dass sie Depressionen haben, Frustration haben, weil deshalb hast du ja dieses Dienst nach Vorschrift. Das heißt, dieser dritte Veränderungsgrad durch Schicksalsschläge, Dinge im Außen machen dir Angst, das nimmt gerade massiv zu.
Mhm.
Das, was im Außen passiert, ich weiß noch, als damals der Ukraine-Krieg begonnen hat, sagt einer zu mir, ja, dann ist das irgendwann vorbei. Und ich habe den angeschaut und habe gesagt, wir sind am Anfang.
Mhm.
Das geht gerade richtig los. Und damit habe ich damals schon gemeint, KI, Unsicherheiten. Wir werden eine neue Weltpolitik haben, wo die Karten neu gemischt werden. Wir werden ein neues Europa erleben, dass ich die Frage stellen muss, wer sind wir als Europa? Das passiert gerade alles gerade und wir sind gerade am Anfang. Die nächsten 5 Jahre werden so hart werden für die Leute. Danach wird es wieder gut. Und die Message in dem Buch ist, muss man ganz ehrlich sagen, ist gar nicht mehr dieses, es wäre schön, wenn du dich veränderst oder es wäre total schön, wenn du dir Gedanken machst, sondern wenn du merkst, dass du keine Antworten mehr hast und du sitzt da und denkst dir, was passiert hier, dann wäre es sinnvoll, dass du dir mal anschaust, was da gerade passiert. Und es ist so wie Eltern, die zum ersten Mal Eltern werden, dass das Kind, das fällt hin, das heult, das weint, keine Ahnung was. Und du brauchst halt jemanden, der neben dir steht, der schon mal 2 Kinder hat und sagt, ist normal. Ist normal, dass du es nicht weißt. Ist normal, dass, keine Ahnung, das Kind auf die Schnauze fällt. Das ist okay, das ist normal. Dann kommt das Zahnen und beim Zahnen passiert das und das. Und wenn ein Kind ausflippt und dich anschaut und sagt, ich hasse dich, dann ist das auch normal. Oder wenn du Herzschmerz hast, dass jemand daneben sitzt und sagt, ja, es tut weh. Es ist echt Mist.
Ja.
Und du kannst es ja auch nicht schönreden. Und dich anschaut und sagt, glaub mir, es wird irgendwann besser.
Ja,
bis dahin bin ich da für dich. Und Menschen durch diese Zyklen zu bringen, das muss viel mehr kultiviert werden in der breiten Masse. Deshalb ist das Buch zum Beispiel auch, es gibt Firmen, die haben das mittlerweile für alle ihre Führungskräfte bestellt. Eine große österreichische Versicherung hat das jetzt am Anfang des Jahres für alle Führungskräfte Österreich hat bestellt, weil sie gesagt hat, unsere Führungskräfte wissen gerade nicht, wie sie mit den Sorgen ihrer Mitarbeiterinnen umgehen sollen.
Ja.
Wir müssen ihnen was in die Hand geben.
Ja.
Und dafür war das Ganze gedacht.
Was ist eigentlich dein Feedback, du mit aus Wirtschaftskammer-Sicht, beziehungsweise halt auch immer wieder Austausch mit Universitäten, auch Wirtschaftskammer, täglich mit der Wirtschaft in Verbindung, was nimmst du da so mit eigentlich in die Richtung? Oder auch selber aus einem eigenen Unternehmen, wie es bei uns ist. Ja, ich meine, wir merken es ja auch.
Naja, und wir haben auch Up and Downs und schwierige Phasen und gute Phasen, aber ich beschäftige mich schon jetzt seit über 10 Jahren zum Beispiel mit der Generation X, wo wir hergegangen sind und gesagt haben, speziell in unserer Branche Transport und Logistik, oh, das wird immer schlechter auch für die Zukunft mit den Jugendlichen, wir kriegen keine guten Leute mehr. Das ist nicht so. Das stimmt nicht.
Und ich
setze mich einfach dafür ein, sie sind anders, okay?
Ja.
Sie sind aber gut, dass sie anders sind.
Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann siehst du sie
ja,
ne?
Ja, und sie, mein Gott, natürlich brauchen sie ein bisschen einen Tritt in den Hintern, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja?
Mhm. Den habe ich schon gebraucht.
Genau.
Welcher Jugendliche nicht?
Ja, eben, ja, mal.
Ja. Das war bei mir ja auch nicht anders.
Bitte, die haben ganz andere äußere Einflüsse, als wie es in meiner Generation war, nur wie es bei dir war, Dominik. Das ist jetzt ganz anders. Da sind so viele Dinge, die auf die einströmen. Und dass Mama und Papa nur mehr die sind, die den Weg vorgeben und bestimmen. Und du musst in der Schule brav sein und du musst gut aufpassen. Und komm mal mit keinem schlechten Zeugnis heim oder wie auch immer. Okay, wenn es einmal schief geht, soll ja so sein. Aber die Devise ist, wenn man mal niederfällt, immer wieder aufstehen. Und ich finde, das ist schon unsere Aufgabe, das der Jugend zu vermitteln, ihnen eine positive Zukunft oder Perspektive für die Zukunft zu geben. Das ist einfach wichtig.
Du hast gerade was so Schönes gesagt. Du hast gesagt, womit die jetzt gerade konfrontiert sind, ist ganz anders als bei uns. Und es stimmt, ich hatte als Kind ORF 1 und 2. Ich hatte kein Social Media. Ich hatte keine Welt, die mir stellt. Also ja, in der Schule hast du gesehen, der eine hat Markenklamotten und du nicht. Das war es aber auch schon. Aber ich hatte nicht alles in meiner Hand, wo ich den ganzen Tag gesehen habe, mit mir stimmt was nicht. Und ich hatte ein besseres Leben als ich. Und diese Informationsflut von allen Seiten und auch diese Ängste der Eltern waren nicht so groß. Weil wenn ich mit Jugendlichen zu tun habe, die tragen ja nichts anderes spazieren als die Ängste ihrer Eltern.
Genau.
Und meine Eltern haben sich auch Sorgen gemacht. Aber mittlerweile werden die auch medial bespielt mit die Welt geht unter. Und deshalb ist es so gut, dass du gerade sagst, da muss man sich das schon anschauen, welchen Dingen die ausgeliefert sind.
Oh ja, das darf man nie vergessen.
Ja, und halt auch die Schnelligkeit, so wie du gerade sagst.
Wahnsinn.
Das ist halt massiv. Also ich kann mich auch noch erinnern, ich war 4. Klasse Volksschule, glaube ich, habe ich mein erstes Handy bekommen und da war ich schon einer der Letzten. Und da ist alles losgegangen. Und dann ich bin jetzt 36, also 89er Baujahr.
Ist ja noch ein Kind, hey. Das ist ja noch ein Küken.
Ja, und ich habe schon 2 Küken daheim, weißt du? Ich habe schon 2 daheim. Nein, aber es ist schon, also ich bin auch froh, wenn ich es jetzt Revue passieren lasse, ich finde es unglaublich cool eigentlich, dass wir in so einer Zeit aufgewachsen sind, wo wir runtergegangen sind in den Hof, dann hat einer geschrien oder es haben eh schon 5 Fußball gespielt, dann bist du dazukommen oder nicht.
Ich habe das sogar noch gehabt, ja.
Ja, also dann richtig hat die Mama cool. Dazwischen geschrien, junger Mann, Aufgabe, komm.
Ja, oder
zwischendurch.
Oder im Licht und es war dunkel und es hat eh keiner mehr was gesehen, aber irgendwann hat halt eine Mama raufgeschrien, so aus, essen und wir gehen jetzt.
Genau.
Und das war schon richtig cool, aber auf was ich noch hinaus will, ich glaube, das ist halt auch was, das oder für mich die Message, die so rüberkommt, speziell aus dem Buch, alles gut und schön, aber wir müssen uns halt einfach viel mehr mit den Zeiten, wir können nicht mehr auf diesen starren alten Strukturen aufbauen und das muss auch aus unseren Köpfen raus, sondern wir müssen einfach viel schneller uns der Sache anpassen, was halt da draußen gerade gefordert oder gefragt ist. Und
wenn das ist so wichtig. Wenn du dir anschaust, alle Systeme, die für Sicherheit standen, also früher hat man gesagt, bestes Beispiel, das werde ich niemals vergessen. Das war 10, 15 Jahre herum war das. Da habe ich so eine Berufsorientierungsplattform gegründet namens Watcher2 für Kinder.
Ganz unbekannt.
Und damals waren wir in Deutschland unterwegs, haben dort Interviews gemacht und einer sagt zu mir, und ich habe damals schon gesagt, ja, wir müssen den Kindern jetzt Orientierung geben, damit sie wissen, was in der Welt geht. Weil die werden alle, irgendwann, wenn sie erwachsen sind, eine Welt vorfinden, wo kein Stein auf dem anderen bleibt. Und da hat einer zu mir gesagt, naja, also sind wir uns ehrlich, wenn ein Jugendlicher heute fertig ist in der Schule und er geht zur VW, braucht der sich um keine Sorgen machen. Mhm. Ich habe damals gesagt, wie kommen sie drauf? Ja, VW hat ja diesen internen Generationenvertrag, bla bla bla. Und ich habe gesagt, ja, aber was ist, wenn sich die Welt nicht dran hält? Ja. Vor 15 Jahren gab es keine Elektroautos, kein Tesla, gab es kein BYD aus China und so weiter. Ja. Jetzt letzte Woche kam raus, VW hat 30.000 Leute raus.
Ja.
Und alle, die damals den Menschen versprochen haben, na, um das brauchst du keine Sorgen machen, die wachen jetzt, glaube ich, auf.
Die oder werden jetzt eines Besseren belehrt.
Und früher ist immer, der Arbeitsmarkt schaut brav auf dich, wenn du alles richtig machst und danach kommt die sichere Pension und du genießt dein Leben. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit jemandem, witzigerweise war das ein, also weiß ich, wie nennt man das in ÖBB? Ist das ein Schaffner, der die Tickets kontrolliert?
Ja, Schaffner, ja.
Das ist ein Schaffner, oder? Ja.
Nach wie vor.
Ja, und ich rede mit dem und wir quatschen und wir waren uns beide einig, alle Sicherheitssysteme, wo man gesagt hat, na, das muss ja funktionieren. Mhm. Gesundheitssystem, Schulsystem, Arbeitswelt, Politik, Rentensystem. Du schaust das an und denkst dir bei allen irgendwie so, tja,
ja.
Da hast du Defizite, bei der Pension wird es gerade irgendwie so, naja, wir müssen jetzt schon länger arbeiten.
Ja.
In der Arbeitswelt ist irgendwie so Loyalität am Arbeitsmarkt, na, I don't know. Und der schaut mich an und sagt, gibt es noch irgendein System, das stabil ist? Da habe ich gesagt, naja, dein eigenes Nervensystem, das kannst du regulieren. Ja, und dein Familiensystem.
Ja.
Ja, und wie du mit den Leuten in deiner Firma und im Umgehen, also wie du,
Umfeld,
wie du, genau, also dein Wirkungskreis. Und du hast das gerade so schön gesagt, ja. Diese Welt, die sich verändert und wir haben halt gerade echt den Fall, du kannst kein System der Welt dir mal anschauen, auch das Finanzsystem zum Beispiel. Es kommt Bitcoin, dann ist wieder dieses, dann ist jenes. Du schaust diese Welt aktuell an und sagst, okay, wenn alle Systeme gerade in Frage gestellt werden, wo ist die Stabilität? Und dann merkst du plötzlich, diese ausgeborgte Stabilität im Außen, in den Systemen, die dich tragen, die gibt es nicht mehr. Und Systeme waren immer dafür da, dass sie nicht veränderbar sind. Also ein System per Definition wird gebaut, damit du nicht einen Stein rausnimmst und das bricht zusammen. Ja. Und die letzten Jahre ist es immer, das Bildungssystem muss sich verändern, das muss sich verändern, der Kapitalismus muss sich verändern. So verändern sich aber keine Systeme. Die Außenwelt eines Systems verändert sich so sehr, dass dieses System nicht mehr mithalten kann, seine Funktion nicht mehr erfüllt und dann bricht es. Und innerhalb dessen musst du schauen, was ist das, was aber notwendig ist. Für die nächste Phase. Und das passiert gerade. Und das Lustige ist, es will keiner wirklich zugeben. Ich war vor, das war ein paar Monate her, war ich bei einer Fernsehdiskussion im ORF und da saß eine Politikerin und da wurde halt über das Pensionsalter gesprochen und Anpassung und ob das jetzt dann passt und man eine Garantie geben kann. Ich saß die ganze Zeit da, denk mal, also wenn jetzt irgendwer an diesem Tisch eine Garantie abgibt für die nächsten Jahre, dann ist das eine Lüge ins Gesicht der Leute.
Ja.
Ja, sondern es wäre einfach mal gut, ehrlich zu sein, den Leuten zu sagen, wir versuchen eh alles, um das hinzukriegen, aber erzählt euren Kindern bitte nicht diese Geschichten, weil sonst hast du einen Haufen von Menschen später, die sich auf Dinge verlassen, die nicht stimmen und Menschen können mit der Wahrheit umgehen, wenn du es respektvoll rüberbringst und sagst,
und so offen kommunizierst, oder?
Ja.
Offen kommunizierst und denen auch klar machst, welche Schritte setzt man, welche Maßnahmen, aber du darfst nicht Erwartungshaltungen setzen, die zu 99% in Enttäuschungen münden. Weil wenn Menschen enttäuscht sind, laufen sie allen Populisten in die Hände, die sagen, die da oben haben euch belogen, ihr seid sauer und wir sind für euch da. weil das passiert gerade weltweit, ja, dass alle in die Hände laufen von beiden Extremen, sei es jetzt links oder rechts, weil alle in der Mitte, die irgendwie versuchen, mit Intellekt die Welt zu gestalten, auch nicht mehr gehört werden.
Das heißt, dass, also ich für mich würde so vergleichen, führen 1.0 versus führen 2.0 ist jetzt eigentlich genau dieser Scheideweg, wo wir sagen, okay, weil, so wie beim Beispiel vorher, ich kann jetzt auch nicht mehr bei meinen Freunden am Festnetz anrufen, weil die meisten werden kein Festnetz mehr haben und sagen, kommst zum Spielen runter. ja, aber ich glaube, viele stecken einfach noch in den Köpfen in der Zeit fest und wollen das nach wie vor. Und wir haben das so, oder ich habe das selber gemerkt. Ich meine, wir haben ein Generationenthema in der Firma gehabt, dass ich oder wir gesagt haben, okay, Dominik, wie schaut's aus? Willst du in die Firma kommen? Weil so war es tatsächlich. Ich habe nie Pressure gehabt von meinen Eltern, die gesagt haben, du musst und das ist Family Legacy und die muss weitergeführt werden. Nein, so, ich habe mich dazu entschieden, 2020 dann wieder ins Unternehmen zurückzukommen. Geschäftsführung, so jetzt Mehrheitseigentümer, alles cool. Aber ich habe auch mal für mich realisieren müssen, erst, ich kann die Firma nicht so weiterführen, wie wir es die letzten 30 Jahre weitergeführt haben. Und bei allem Respekt zu Mama, Papa, Legacy, aber die Zeit dreht sich einfach. Ja. Und auch mit den Mitarbeitern, weißt du, das ist massiv. Und also ich kann das jetzt von mir selber, weil ich es am eigenen Leib miterlebe, kann ich das natürlich auch nach außen tragen. Aber was ist mit Leuten, die das eigentlich nur als Gegenüber miterleben? Wie? Weil ich stelle es mir einfach so schwierig vor, weißt du, Ali, ich kann dir folgen. Ich sitze da, ich lese das Buch, ich verstehe es. Weil ich in der Situation, wurscht ob daheim, Kinder, Mitarbeiter, also eins kann ich mich reinversetzen. Aber was ist jetzt mit den Leuten, die ja das Gegenüber sind und eigentlich sagen, ja okay, cool, aber übermorgen hat er es wieder vergessen, weil er sagt, vielleicht nicht, also vergessen, verstehe mich nicht falsch, aber
bin ganz bei dir, der Bezug. Wo es nicht in diesem, Entschuldigung, wolltest du was sagen?
Ich wollte jetzt, der Ali hat ganz was Wichtiges gesagt. Das fängt schon mal in der Familie an, dann geht es weiter, wie es halt bei uns ist, im eigenen Betrieb. Genau das hinaustragen. Genau. Und jeden Tag die Leute, ob es jetzt in der Familie ist, in der Firma ist, mit ins Boot holen. Das ist ganz wichtig für mich.
Genau so ist es, ja. Es ist auch wichtig, dass du Menschen immer erlaubst, wo sie gerade sind.
Ja.
Also einer meiner Spezialfälle ist immer, dass ich geholt werde, wenn du Organisationen hast, die traditionell sind, aber nicht traditionell mit dieser Haltung, wir tragen unser Licht weiter, sondern wir beten die Asche an, so quasi. Ja, habe ich gestern so einen netten Spruch gesehen, stand irgendwie so da, so echte Tradition ist, wenn das Licht oder die Fackel weitergetragen wird und nicht, wenn die Asche irgendwie angebetet wird. Megaspruch, keine Ahnung, wer den gesagt hat, ist nicht von mir.
Richtig stark, ja.
Und du musst alle Menschen dort abholen, wo sie sind.
Ja.
Also wenn jemand dich anhört und sagt, na, das ist der einzige Weg, dann wird irgendwas in diesem Leben dieser Person, also diese Person wird durch alles, was ich im Leben erlebt habe, zu dem einzigen Schluss gekommen sein, das ist der Weg to go. Und was ich in meinem Leben erlebt habe, ist, oder für mich verstanden habe, ist, wäre ich in den Fußstapfen dieser Person, würde ich die Welt genauso sehen. Das heißt, man darf niemals einer Person, die sich gegen Veränderung sträubt, sagen, du liegst falsch. Das darfst du niemals sagen. Weil eine Person wacht ja nicht in der Früh auf und denkt sich, ich möchte mein Leben verbauen, sondern für die ist das der einzige logische Schritt oder es sind Ängste da oder die hat ein Umfeld, das das genauso framed, wie auch immer. Es ist einfach, wie es ist. Und viele gehen hin und sagen, es ist gerade schwer, aber das ist der Weg. Weiß nicht, Plan 2050, 2030. Und es gibt eine Emotionskurve, die berühmte Kurve von der Frau Kubler-Ross. Das war eine Trauerbegleiterin, die hat Menschen quasi begleitet am Ende ihres Lebens. Und die hat diese Kurve entdeckt, die man auch bei Change-Prozessen eigentlich drüberlegen kann, über viele Dinge, wo du siehst, es gibt auf dem Leben einen Schock, eine Veränderung, dann die Leute wehren sich dagegen, gehen in Frustration, in Trauer, in Ärger, sagen, früher war es besser. Und dann irgendwann kommt der Punkt der Akzeptanz. Das wird auch genannt, das Tal der Tränen. In dem Moment, wo du akzeptierst, wie es ist, hast du die Kraft loszulassen vom Alten, weil du redest dir nicht mehr ein, dass das Alte wieder kommt. Yeah. Und auch wenn das nicht so schön ist, dann plötzlich bist du wieder emotional offen, dir die Frage zu stellen, was kommt als Nächstes. Schau dir Corona an. Corona kam, erster Lockdown, es war ein Schock. Und was diese Kurve nämlich auch sagt, ist, nach einem Schock kommt meistens Überproduktivität. Nach Corona sind wir alle zu Hause gesessen, haben alle am Vollgas gegeben. Jeder war so, wow, die Leute sind überproduktiv. Und ich habe mir nur die Kurve angeschaut und gesagt, ja. Aber irgendwann kommt die Erkenntnis, dass es nicht beim ersten Lockdown bleibt. Und dann wird die Müdigkeit kommen, die Trauer, der Ärger. Was ist passiert? Genau das ist passiert. Dann gab es welche, die es schnell akzeptiert haben, wurscht, ob es ein Lockdown ist oder vier, es ist jetzt einfach so, ist gescheiter, wenn ich digitalisiere oder mich an das anpasse. Genau. Das heißt, du aktuell in der Welt genauso. Und wenn du mit Menschen zu tun hast, die gerade checken, was irgendwie in der Welt los ist, musst du ihnen ja ihre Trauer erlauben. Und ich war vor 4 Jahren in Hannover bei der deutschen Autoindustrie, da war BMW, da war Daimler, da war Audi, da waren Opel, da waren alle dort. Und ich habe mit denen über Angst gesprochen. Und ich habe denen gesagt, was ihr aktuell macht, ist, die Leute haben einen Schockzustand, sehen die Autoindustrie geht zurück. Und was ihr tut, ist, ihr springt ans Ende der Kurve und sagt, ja, aber made in Germany, beste Produktion, wir sind wer. Interessiert keinen. Die Leute haben Panikängste und ihr müsst ihnen die Emotionen erlauben. Ja. Und damals war die große Frage, naja, soll man bei den Change-Prozess intern auch wirklich über die Emotionen der Leute reden, ihnen erlauben, dass sie verärgert sind? Ihnen erlauben, dass sie Angst haben. Und leider Gottes hat man sich damals dagegen entschieden, eher auf diesen deutschen Stolz zu setzen, wir sind wir. Und dann sind die Chinesen vorbeigezogen mit BYD und damals noch Tesla, aber jetzt eben BYD und so weiter. Und ich glaube, wenn Menschen nicht so anschlussfähig dafür sind, dann ist es wichtig, ihnen zu erlauben, wo sie gerade sind. Wenn sie Ressentiments haben, wenn sie sagen, na, das wird eh nichts und so, ist es okay, sie ihnen zu erlauben und zu sagen, ja, so wie du die Welt siehst, dafür habe ich Respekt. Was dann nämlich passiert ist, dass Leute ihre Schutzschilder weglassen, weil die sind immer gewohnt, dass sie sich immer rechtfertigen müssen. Und deshalb der Person sagt, hey, du siehst das so, ist voll okay. Dann lassen Menschen ihre Schutzschilder fallen und hören dir zu. Denken sich, wow, vor dem muss ich mich jetzt nicht rechtfertigen. Der hat Respekt. Und in dem Moment führst du über ganz andere Gespräche und sagst, du, auch wenn du das so siehst, aber ganz ehrlich, ich meine, fällt dir nicht auf, dass da was passiert? Mhm. Oder wie glaubst du, wie das ist? Und dann sagen die manchmal so Sätze, die in sich endlich klingen. Und die einzige Sache ist, wenn Menschen so Sachen sagen wie, das ist so, muss man nur nachfragen in die Richtung, ist es wirklich überall so? Oder ist es jetzt nur dieser eine kleine Part? Und plötzlich öffnest du Gespräche, wo dann irgendwann die Menschen selber sagen, und das ist der wichtigste Satz, na ganz ehrlich, ich weiß ich auch nicht. Und dann sagst du, aha. Das heißt, wenn du es nicht weißt,
da habe ich dich,
ist es ja möglich, dass es anders ist. Das heißt, es geht nur darum, dass die Menschen dieses in sich abgeschlossene, endliche Konstrukt irgendwann aufmachen und nur checken, na, eigentlich weiß ich es auch nicht. Und das kann man dann stehen lassen. Weil dann beginnen Menschen, das ist so wie ein Samen, den du anpflanzt, der beginnt dann alleine zu wachsen.
Aber es ist halt oft schlimm, oder vielleicht ein bisschen, zuzugeben, ich weiß es jetzt nicht.
Genau so
ist es. Oder ich habe jetzt keine Antwort.
Das ist so
recht. Und jeder erwartet das von dir irgendwo, dass du ja jetzt, du weißt es ja, du hast Erfahrung oder wie auch immer, aber was ist so schlimm, wenn ich einmal sage, ich weiß es nicht, ich habe jetzt auch keine Antwort auf die Frage. Darf doch auch sein.
Das ist die neue Führung. Also die neue Führung lebt von Klarheit. Und Klarheit heißt auch manchmal zu sagen, in dem Fall wissen wir es nicht. Das sind die Maßnahmen, so probieren wir es aus, den Weg gehen wir, wie das Endergebnis wird, wir können es gerade nicht sagen. Und das ist eine neue Art der Führung, wo du sagst, du musst hochsituativ führen, du musst verstehen, was die Leute gerade brauchen und in so einer Welt der Unsicherheit brauchst du komplette Klarheit. Und Klarheit heißt nicht, ich kann dir genau sagen, wie es in 10 Jahren ausschaut. Klarheit heißt, das sind die Sachen, die wir versuchen zu machen, das sind die Fragestellungen, die Punkte schauen wir uns an und die Leute klar anzuschauen und sagen, ganz ehrlich, in dem Bereich wissen wir es gerade noch nicht, aber zu zeigen, wir versuchen alles, um da schneller als alle anderen zu experimentieren, zu lernen, aus den Fehlern zu wachsen, wie auch immer. Damit können Menschen umgehen. Ja. Das Gegenteil ist, so zu tun, als würde man sich eh auskennen. Alle merken so, na, irgendwie bist du genauso planlos. Und immer zu versuchen, einen Status zu halten. Das ist ja auch, das kommt auch im Buch vor. Jetzt ist ein Zeitraumpunkt, wo viele eine Art Status verlieren werden, der gekoppelt war an diesem, ich kann schon sagen, wohin es geht. Also den Status kannst du vergessen. Und wir müssen sehr viele Menschen in dieser Welt heute mit sehr viel, wie sie sagen, jetzt geht es darum, dass wir lernen, zueinander gut zu sein. Wenn jemand gerade irgendwo steht und sich mit Hand und Füßen dagegen wehrt, dann hat das viel mit Angst zu tun. Und da kannst du dich nicht drüber stellen und sagen, aus jetzt. Du kannst vielleicht, wenn du in einer Position bist, die Person motivieren, indem du sagst, aus jetzt, Augen zu, ich nehme dich mit, geht schon, geh mal. Das ist so wie, du stehst mit einem Freund irgendwo in einem Schwimmbad, das ist das 3-Meter-Brett, der will springen, traut sich nicht, und sagt, Alter, gib mal die Hand, Augen zu und durch.
Runter mit uns.
Und wenn du die Sicherheit hast, wenn du die Sicherheit hast und sagst, wir machen das und du bist komplett dann klar,
die
verlieren, genau so ist es, andere verlieren die Angst. Wenn du das kannst, go for it. Ansonsten, wir müssen lernen, uns zu verzeihen. Es war Tolstoi, der mal gesagt hat, wer versteht, der verzeiht. Mhm. Und jetzt kommt die Zeit, wo wir lernen müssen, einfach so na gut zu sein und zu sagen, hey, jeder von uns steht dort, wo er steht. Der eine kann vorangehen, der andere nicht. Nur wie sorgen wir für Räume, dass die Leute aus sich herauskommen?
Beziehungsweise, glaube ich, werden wir jetzt viel Räume öffnen oder sich für viele Personen Räume öffnen, die, sag mal, unterdrückt ist jetzt ein sehr hartes Wort, aber in dieser Hierarchie eingeordnet waren und jetzt aber vielleicht sagen können, hey, pass auf, ich traue mich und ich mache einen Schritt vor.
Voll, voll. Also jetzt ist echt der Zeitpunkt auch, genau wie du sagst, für Räume zu sorgen, wo die Leute das machen, weil du brauchst auch in einer Organisation mittlerweile die Kraft aller. Also wenn du heute so eine Organisation hast und das Riesenproblem ist, es ist ja unfassbar schwer herauszufinden, wer weiß was, wer stellt welche Fragen, wer sieht Lösungen, die vielleicht, keine Ahnung, ich bin seit 12 Jahren in einem Job und jetzt habe ich einen Lehrling, der ist seit, keine Ahnung, 2 Jahren da. Vielleicht stellt der genau die richtigen Fragen, die ich mir nicht stellen will. Ja. Verdammt nochmal, wie sorge ich dafür, dass das in die Oberfläche kommt?
Ja.
Und für so einen Ort zu sorgen, ich glaube, das ist wichtig. Und Menschen nehmen das ja auch an. Also ich kenne ja genug Betriebe, Dachdeckerbetriebe in Deutschland, Installateurbetriebe da und dort, die sowas schon seit Jahren leben, wo du plötzlich reinkommst und denkst, was ist denn da los jetzt? Ja, also du hast einen Lehrling im zweiten Jahr, der sich hinstellt und sagt, ich bin die Zukunft der Firma. Denkst du, Alter, wir sind gerade in Niedersachsen in Lilienfeld. Was? Wie geht das? Und dann redest du mit der Führung und die sorgen genau für solche Themen.
Ja. Das ist cool.
Und das sind witzigerweise oft Familienunternehmen, die sich irgendwann gedacht haben, also wir sind jetzt nicht die Googles und wir sind jetzt nicht die Microsofts.
Und wir haben auch nichts zu verlieren.
Ja, und wir müssen früher anders denken. Ja, also was wir in dieser Debatte oft vergessen, sind Familienunternehmen, Hidden Champions, die eigentlich immer schon eigene Methoden finden mussten, weil sie nicht dieses ganze Fancy-Zeug haben, das vielleicht irgendwo da draußen rumrennt. Das darf man nicht unterschätzen. Die sind die echten Gewinner für mich.
Ja.
Ja.
Ich muss euch da jetzt ein Beispiel erzählen. Wir haben eine neue Ausbildungsschiene bei uns, das nennt sich Duale Akademie. Da holen wir Studienabbrecher ab, die nicht wissen, ich komme nicht weiter. Komm zu uns in die Spedition. Du machst eine verkürzte Lehrzeit. Das ist eine coole Zeit. Gehen natürlich auch in die Berufsschule, haben eine eigene Klasse und die haben als Abschluss ein Zukunftsprojekt.
Okay.
Die nehmen sich Themen heraus, ich darf die korrigieren. Ich bin jedes Mal voll Freude, wenn ich da so ein Projekt kriege, zu kontrollieren, zu beurteilen. Das ist genau das, was du jetzt gesagt hast, Ali. Die sind 1,5 Jahre jetzt in dem Unternehmen und die checken einmal, was könnte ich da verbessern. Die haben Ideen, die dann aber sowas mit einer Schnelligkeit in dem Betrieb, aber in großen Konzernen auch, umgesetzt werden, dass da die großen Führungskräfte sagen, boah, und der muss jetzt kommen mit seinen 20 oder 21 Jahren und mir sagen, wie kann ich denn zum Beispiel junge Menschen jetzt besser, schneller in unserem Unternehmen integrieren? Und die haben aber die Ideen dazu.
Ja.
Die liefern
stark.
Das. Stark. Und das muss man einfach auch zulassen. Man muss die Meinung gelten lassen. Man muss sie die reinholen und sagen, wie siehst denn du das? Ja.
Und ich glaube, was man auch machen muss, ist, wenn man so wie ihr diese Erfahrungen hat, das muss man viel mehr teilen mit anderen. Mhm. Weil es wird so viele Betriebe in Österreich geben, die da irgendwie sitzen und die nicht wissen, wie das geht. Und wenn die jetzt dir zuhören, in dem Podcast, sich denken, na gut, vielleicht muss ich mich ja trauen, das zuzulassen. Weil de facto ist es ja hier, wie sie sagen, das ist ja keine Rocket Science, du musst es halt erlauben. Du musst halt für den Rahmen sorgen.
Ja.
Du musst dich dafür freuen, dass das passiert und das nicht als eine Art Angriff sehen oder dieses, ich verliere etwas, sondern wie können wir gemeinsam gewinnen? Das ist eine Haltungsfrage.
Ja.
Das ist eine komplette Haltungsfrage. Ja.
Interessiert mich jetzt persönlich, was ist die größte Angst, weil man halt auch sehr viel über Angst sprechen hat. Was ist deine größte Angst?
Also ich habe ein paar sehr irrationale Ängste. Ich habe bis vor wenigen Jahren ständig die Angst gehabt, in tiefster Armut unter einer Brücke zu landen.
Okay.
Weil mein Vater nach der Flucht aus dem Iran ist in der Psychiatrie gelandet, weil er die Flucht nicht gut überstanden hat und ist früh verstorben. Mhm. Und wenn du so aufgewachsen bist wie ich, wo, keine Ahnung, alle in der Klasse, also bei unserer Klasse war es ganz normal, erste Klasse Unterstufe, dass wenn einer eine Hose braucht hat, hat die Familie Hosen gekauft. Mhm. Und wir sind halt zur Caritas gegangen, zum Roten Kreuz. Wenn alle ins Kino gegangen sind, das gab es bei uns halt nicht. Mhm. Es gab genug Ausflüge, wo man noch irgendwas die Eltern bezahlen mussten und ich bin halt nicht mitgegangen. Das heißt, ich bin aufgewachsen in einer Welt, wo irgendwie Geld so, pff, Wäre schön, wenn du es hast. Ja. Dann wächst du natürlich heran, bist erwachsen, sprichst die Sprache, hast zwei gesunde Hände und weißt, mein Gott, also irgendwas werde ich immer finden. Und da ist irgendwas in dir drinnen aus dieser Kindheit, das sagt, oh mein Gott, wenn das nicht funktioniert, shit, was passiert? Mhm. Und ich musste in meinem Leben dann eine Traumatherapie und alles machen. Ich habe erst mit 40 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben gelernt, was Angstfreiheit bedeutet. Wo ich mir gedacht habe, das Coole in meinem Leben war, auch wenn ich immer Ängste hatte, ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe mein Leben lang nie etwas nicht gemacht, nur weil ich Angst hatte. Ich habe mir immer gedacht, die Angst wird erst dann ein Problem, wenn sie mich zurückhält davor, Dinge zu machen. Ich mache es trotzdem, weil ich keine andere Alternative hatte. Welche Ängste habe ich heute? Ich glaube, ich habe ganz normale Ängste wie andere Menschen. Also es gibt Momente, da muss ich muss halt wirklich aufpassen, wie ich mein Gehirn steuere. Ich habe zum Beispiel seit 15 Jahren kein Fernseher mehr.
Okay.
Cool. Ich höre kein Radio. Ich steuere ganz genau, was ich mein Gehirn darf. Ich lese Nachrichten, ich kriege mit, was weltweit funktioniert, aber das schaut bei mir so aus. Ich bin am Bahnhof in Wien, am Westbahnhof und gehe in einen Zeitungsladen. Und dann schaue ich mir an, okay, es gibt die Frankfurter Allgemeine, es gibt das Brand 1, es gibt die Le Mans. Und dann stelle ich mir so ein Potpourri zusammen von Sachen, sei es aus dem Bereich Wirtschaft, Management, Technologie, aus dem Bereich Weltpolitik, das nehme ich dann und das lese ich dann.
Ja.
So, dann ist aber auch mal wieder ein paar Tage gut. Mhm. Und wenn das wichtig ist, weiß ich, es wird zu mir finden. Wie damals, Samstag, ich stehe im Ikea mit den Kids, bekomme eine SMS, alle das mit dem Iran, tut mir leid. Das heißt, du musst ganz stark managen, was du tust. Und ich merke es, wenn ich müde bin zum Beispiel, ich hole mein Handy raus, und dann ist irgendwie 18 Uhr am Abend, ich sitze in einem Zug, bin schon komplett gaga und scroll, plötzlich fällst du rein. Du hast eine Nachricht, von der du eh weißt, dass das gerade in der Welt passiert, nur du siehst das 40 Mal hintereinander.
Ja.
Plötzlich habe ich Panik und Angst. Mhm. Plötzlich merke ich, wie sich meine Atmung verändert. Plötzlich merke ich, dass ich mehr dazu tendiere, irgendeinen Blödsinn zu essen. Und diese Selbstbeobachtung habe ich schon. Und dann brauche ich manchmal so einen Tag, bis ich mich wieder reguliere. Und wenn ich wirklich bei mir bin, dann habe ich gar keine Ängste, sondern wahrscheinlich die klassischen, ob es deinem Kind gut geht, ob kein Blödsinn passiert, wenn dein Kind die Schule kommt, ob jeder Autofahrer drauf aufpasst. Diese Ängste hast du schon. Das ist ganz normal, glaube ich. Und sonst denke ich mir bei allem, wir kriegen das schon hin. Also ich schaue mir mal die Geschichte der Menschheit an und denke mir, da hattest du mal eine Welt, da ist damals Hitler gekommen und du hattest damals die Pest und alles und wir stehen immer noch als Gesellschaft und als Welt. Ich meine, unterschätzt mir die Menschen nicht.
Ja.
Verdammt nochmal, das Einzige, was mich wirklich sorgt, ist, warum wir mit Ach und Krach versuchen, manchmal uns selbst zu ersetzen.
Demolieren.
Und du sitzt so daneben, denkst dir, alle reden über KI, die alles lernen kann. Ein Kind wird geboren und das Kind weiß nicht mal, ob es in England geboren ist oder in Österreich oder in China und es lernt in Rekordzeit die Sprache.
Ja.
Dieses, wir bauen gerade AI-Robotics und da wird ein Kind geboren, das nicht mal weiß, dass es aufrecht gehen muss. Es gibt leider Experimente aus der Nazi-Zeit, auch aus Russland damals, waren die sogenannten Wolfskinder. Da hat man Kindern nicht gezeigt, wie ein Mensch aufrecht geht. Mhm. Das waren Kinder, die sind im Alter von 5, 6 Jahren auf allen Vieren gekrabbelt.
Ja.
Das heißt, dieses Kind, das geboren wird, ist ja schon die AI in Vollendung. Checkt man das nicht? So, warum versuchen wir da eine Kopie zu bauen? Für was? Für die Produktivität. Gut, dann sind wir alle produktiv, brauchen nicht so viele Leute. Wer soll denn die Produkte kaufen? Mhm. Ja? Universal Basic Income. Diese Konzepte von den ganzen Leuten, da stehst du daneben, denkst dir, ihr seid schon alle ein bisschen angrenzt miteinander.
Ja.
Allerdings, wie gesagt, unterschätzen wir die Leute nicht, weil wir merken schon, dass jetzt ein Backlash ist gegen Social Media. Social Media wird gebannt weltweit. Mhm. Wir haben Gesetzgebungen, die langsam auf den Trichter kommen, dass das Ding süchtig machen ist. Ja?
Ja.
Das ist aber, du würdest einem 12-Jährigen keine Zigarette in die Hand drücken, aber wir haben Debatten, wo es heißt, naja, wir müssen die Kinder langsam ranführen. Denkst du, Alter, da werden dieselben Gehirnregionen aktiviert wie bei dem Drogenkonsum von Kokain.
Ja.
Easy.
Ja.
Und wir kommen halt auf den Trichter jetzt halt, leider braucht die Welt immer so 10 bis 15 Jahre, bis sie drauf kommt.
Ja, der Rattenschwanz ist
und lang. Ich denke mir immer, unterschätzen wir die Menschen nicht. Mhm. Unterschätzen wir die Menschen nicht. Wir sehen gerade Gegenbewegungen, wo Menschen Offline-Partys machen.
Mhm.
Wir erleben gerade, dass auf Amazon zum Beispiel einer der Produkte, die am meisten verkauft werden, sind Handygefängnisse.
Ja. Das
ist total verrückt.
Ja.
Leute stellen so ein Ding zu Hause hin und geben ihr Handy rein mit der Familie zusammen. Die Menschheit kriegt das alles hin. Was mir nur Sorgen macht, und das ist es, diese schlechte Stimmung.
Mhm.
Wenn du einfach Studien siehst, dass einfach 80% der Österreicherinnen und Österreicher die Welt schlecht reden und du denkst dir, Leute, ja, wir haben Krisen, aber können wir es bitte mal in Balance sehen? Also die schlechte Stimmung ist das, was auch zum Beispiel damals dazu geführt hat, eine Gesellschaft, dass starke rechte Parteien an die Macht gekommen sind. Mhm. Das war die schlechte Stimmung. Mhm. Und deshalb brauchen wir viel mehr Menschen, die nicht die rosa-rote Brille haben, aber realistisch über die Welt reden. Mhm. Und optimistisch, und das ist, glaube ich, meine größte Angst, dass wir irgendwann aufhören, auch zu erzählen, was gut funktioniert. Und was du gerade erzählt hast, von diesen jungen Menschen, die sagen, Studium ist es nicht, ich mache was anderes, ich habe Ideen, ich bringe mich ein, das ist ja keine rosa-rote Brille, das ist der Realismus das und die Echtheit der Welt, ja, was aber dann zu einer guten Stimmung, ja, führt. Und deshalb plädiere ich an alle, die gerade zuhören, wenn was gut funktioniert, um Himmels Willen erzählt es, weil das braucht die Gesellschaft gerade wie ein bisschen Brot. Ja. Ja, also das ist meine Angst. Ich glaube, meine größte Angst ist wirklich, dass wir uns die Welt schlecht reden und Dinge schlecht reden, die aber eigentlich super funktionieren. Das ist wirklich eine Gefahr. Mhm.
Alle, wir teilen dasselbe Schicksal. Du hast zwei kleine Mädels, mhm, daheim. Und ich habe zwei kleine Mädels daheim. Ja, wirklich, Mädels, die ältere 4,5, die kleine jetzt, ja, wird im August 2. Also auch schon beide fleißig unterwegs. Die Oma, wow, kann das bestätigen.
Wow. Die deine, halten mir auf,
ja, schon Schulmädchen.
Ja. Ja. Glaube ich dir.
Die Große geht ja schon in die Schule, glaube ich.
Genau, sie ist das erste Klasse Volksschule, ja.
Ehemaliger Lehrer. Mm. Wir haben jetzt gerade sehr lang darüber geredet, wie sehen wir die Zukunft, wie sehen wir alteingefahrene, ja, Systeme. Was, und jetzt nicht nur nämlich, das interessiert mich, weil ich stelle mir die Frage sehr viel und eigentlich jeden Tag. Und ich bin noch nicht in der Schulphase, aber nicht nur, was will ich meinen Mädels mitgeben, sondern was will ich, dass sie dann auch mitkriegen, wenn sie in diesem System drinnen sind. Mhm. Weil jetzt sind wir noch in der lustigen Phase. Mhm. Kindergarten, naja, heute 8, morgen 9, wurscht.
Ist wurscht.
Cool. So, erster Schultag. Pff. Ich weiß, wann geht die Schule los? 57, 8? Na,
57 ist Abgabe. Oder, ja, oder man, so meine Tochter, die rennt in die Klasse drauf, die geht urgern in die Schule.
Ja,
und
cool.
Um 8 geht's los.
Ja, aber so, was zum einen, was tut deine Familie für dich? Was tun deine Mädels für dich? Weil das liest man ja auch sehr viel. Der coolste Papa auf der Welt. Und also, ich glaube, also ich, für mich gibt's nichts Cooles, wenn meine Große sagt, Papa, du bist der Coolste und high-five mich.
Das
und
ist das Beste.
Ich schwöre, egal was im Business passiert oder so.
Vergiss es ist das ist Beste mehr, auf der Welt.
Ist das ist das Coolste. Aber was tut das für dich und was gibst du deinen Mädels auch mit? Oder und auch mit deiner Frau, mit der Anna?
Also es ist einfach, wie soll ich sagen, als meine Frau und ich keine Kinder hatten, waren wir auch glücklich.
Ja.
Ich glaube, es ist ja falsch zu sagen, nur wenn du Kinder hast, bist du glücklich. Ich war auch so happy. Also wir waren happy. Und immer gesagt, wenn wir Kinder haben, haben wir welche. Und wenn nicht, dann nicht. Weil kann ja sein, dass irgendwas körperlich nicht passt.
Ja.
Und so. Und da wollten wir uns den Druck rausnehmen.
Ja.
Also wir haben das nie davon,
ja,
abhängig gemacht. Dann kam unsere erste Tochter und dann haben wir gesagt, haben wir beide gesagt, ah, bleiben wir nur bei einem Kind. Ist eh gerade urstressig und bist du narrisch und so weiter. Und dann saßen wir mit Freunden im Garten und ich habe mich so traurig gefühlt und sage so zu uns allen in der Runde, ich habe so das Gefühl, ein zweites Kind will zu uns. Aber wir haben ja logisch gesagt, wir wollen nur eins. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war meine Frau schon schwanger mit dem zweiten Kind, ohne es zu wissen.
Okay.
Das so gespürt, das war irre. Aber Wochen später hat sie dann gesagt, du, ich bin schwanger. Ich so, was? So, was macht das für mich? Es ist halt unfassbar, wenn du dabei bist und de facto fast aus dem Nichts heraus,
ja,
ein Lebewesen entsteht, das sich eh schon gegen 100.000 andere Zellen und so durchgesetzt hat, das heißt, uns dem Kind das Gefühl zu geben, du bist schon eine Gewinnerin.
Mhm.
Du musst nicht erst was werden. Das Schlimmste, was du dem Kind antun kannst, ist zu sagen, ja, was willst du später werden? Weil Kinder können das nicht deuten und bis zum 10. Lebensjahr glauben sie, sie sind noch nichts, sie müssen ja was werden.
Mhm.
Als Erwachsener ist was ganz anderes, wenn du sagst, wer willst du werden, wer willst du sein, weil,
ja,
da hast du einen ganz anderen Zugang zu dir selbst als Person. Und was ich meiner Tochter ständig gesagt habe, auch bevor die Schule losgegangen ist, habe ich zu ihr gesagt, Schatz, später gibt es mal Noten und Tests und bla bla bla. Und weißt du, anstrengend ist wichtig, aber wir lieben dich so.
Mhm.
Wir haben zu Hause gestritten, manchmal mit ihr, und, ah, das ist nicht, aber wir lieben dich trotzdem. Immer dieses, dass sie checkt, dieser Selbstwert als Mensch, diesen zu entkoppeln von Leistung. Wir werden nämlich irgendwann, diese klassische Leistungsgesellschaft der Produktivität, die wir haben, wieder an ihre Grenzen kommen.
Ja.
Ja, allein durch AI und so weiter. Und das Schlimmste, was ich aktuell sehe, ist, ich rede oft mit Führungskräften und sage, wer bist du ohne deinen Beruf?
Ja.
Und das ist die Frage, wenn du die nicht beantworten kannst, für dich wirst du ein Problem haben die nächsten Jahre. Und Kinder, denen ist ja egal, was ihr Beruf ist. Nur, du kommst in eine Schule mit 10-Jährigen, leuchtenden Augen, uhu, und alles und super. Du gehst in dieselbe Schule in die Oberstufe, weil so 14, 15-Jährigen ist vorbei.
Stimmungsbild ein anderes.
Du schaust die Jugendlichen an und sagst zum 14, 15-Jährigen, ja, welche Also welche Aufgabe hast du? Und die sagen, ja, Matura und so. Und du sagst, nee, 14 sein. Mhm. Die können damit nichts anfangen teilweise. Da ist so viel Druck. Mhm. Und was wir halt tun, ist, wir versuchen unseren Kindern halt klarzumachen, wir lieben dich so, wie du bist. Du musst gar nichts, auch keinen falschen Respekt. Also ich habe meiner Tochter auch immer gesagt, wenn ich dich umarme und sie sagt, mein Schatz, gib mir einen Kuss und du willst nicht, sag zu mir, ich will nicht.
Ja.
Das musst du mal als Papa aushalten.
Ja.
Aber wenn ich hingehe und sage, Bussi, und sie so, Papa, ich will jetzt nicht, denkst du, oh shit, das tut so weh, aber Gott sei Dank stehst du ja zu dir. Und das mitzugeben, oder meine Tochter hat mit 4 Jahren gelernt, sich hinzustellen und sagen, stopp, das will ich nicht. Mhm. Weil alles, was du bis zum 10. Lebensjahr als Verhaltensmuster lernst, bleibt dein Leben lang in dir einprogrammiert. Außer du überarbeitest das durch Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb, wenn erwachsene Menschen zum Beispiel emotional überlastet sind, fallen sie in Muster zurück, wo sie so 8, 9 waren. Wenn du dir Donald Trump anschaust, es gibt Momente, wo alle sagen, der redet ja gerade wie ein Kind. Ja. Ich habe die lieb, ich habe die besten Ratings, alle mögen mich. Der war sehr, sehr böse. Und alle kommt lachen drüber. Irgendwo. Aber jeder Psychologe steht daneben und sagt, ja, der fällt in dem Moment emotionale Überlastung, fällt zurück in das Alter bis 10. Komplett logisch. Mhm. Und deshalb müssen wir unseren Kindern ein Verhalten umgeben, aber auch über ihre eigenen Gefühle zu reden. Wir reden viel über Gefühle, über Dankbarkeit. Wir programmieren unsere Tochter schon dahin, dass sie Emotionsregulierung lernt. Ja. Sie hatte Geburtstag, ihr letzter Geburtstag, nicht der jetzt, sondern der davor. Waren wir auf einer großen Wiese im Prater. Alle Kinder sind hier verrückt rumgelaufen. Und meine Tochter sagt plötzlich, es war ihr 6. Geburtstag, holt alle Kinder zusammen. Sagt, alle setzen sich in die Wiese. Ich habe nichts gesagt. Aber es gibt Fotos davon. Sie sitzt und sagt, ich zeige euch allen was und macht mit allen Kindern. Und ich habe gedacht, yes. Was habe ich ihr beigebracht? Wenn sie emotional was mit ihr macht, soll sie weinen, schreien, alles gut. Danach sich beruhigen. Oder sie hat einen Trick von mir gelernt, von uns, wenn sie Angst hat und Stress hat, dann kann sie diesen Druck ausziehen.
Okay.
Und manchmal dreht sie durch und alles wird jetzt viel und dann siehst du, wie sie stehen bleibt. Dann tut sie so, als würde sie es ausziehen, geht zu einer Balkontür und schmeißt es raus und schaut mich an und sagt, okay Papa, jetzt geht's. Cool. Und so, das ist das Einzige, was ich ihr mitgeben kann, weil du oder wie man streitet. Die soll ruhig sehen, dass meine Frau nicht streiten, aber dann auch sehen, wie wir uns umarmen.
Ja.
Ja, weil wie soll die denn lernen, mit der Welt umzugehen?
Ja.
Und das sind die einzigen Dinge, die man ihr mitgeben können. Ich glaube, alles andere, welcher Job, welche Ausbildung, welche Schule, das kannst du eh alles vergessen. Bei der Schulwahl haben wir nur drauf geschaut, ist da eine Lehrerin oder Lehrer, die Kinder mögen? Ist die Beziehungsarbeit da? Welche Schulform und so? Kannst du komplett vergessen. Mhm. Es steht und fällt mit der Beziehungsfähigkeit des Lehrpersonals. Und auf das schauen wir. Und ich habe mir nur geschworen, wenn ich irgendwann später merke, dass der Druck für meine Tochter zu viel wird in der Schule, werden wir halt alles tun, einen Ort zu finden, wo wir sagen, dort passt. Es ist wurscht, ob es eine Privatschule oder öffentliche ist. Das Kind soll niemals das Gefühl nur haben, sie ist nur dann was wert, wenn ihre Note was ist. Weil das ist das Gefährlichste, was du einem Menschen antun kannst. Obwohl die Note wichtig ist.
Ja, absolut, aber nicht leistungsabhängig machen.
Genau, Leistung ist wichtig, streng dich an, Leistung ist wichtig. Wenn du gute Noten hast, super, wenn du später viel Geld verdienst, geil. Du musst dich anstrengen, aber das hat nichts damit zu tun, wer du als Person oder Mensch bist. Weil ich habe das erlebt, also leistungsmäßig war eine Katastrophe. Aber ich habe niemals ein Selbstwertproblem gehabt. Ja, selten in meinem Leben. Ja. Weil meine Mutter immer gesagt hat, ich liebe dich.
Ja.
Ich liebe dich über alles. Ja. Wenn ich mich mit der Leistung verglichen habe, bin ich am Leben zerbrochen. Da hatte ich dann später in der Konzernwelt Burnouts und alles Mögliche. Aber wenn ich mir als Mensch zurückgegangen bin, habe ich das irgendwie nie in Frage gestellt. Als Mensch.
Ja.
Und das ist halt meiner Mama zu verdanken, die immer geschimpft hat mit mir. Warum kannst du nicht mehr lernen? Boah, oh Gott, warum bist du der Schulschwänzer? Aber ich liebe dich. Ja. Und das ist es.
Das sind unsere Mamas.
Ja, genau.
Ja.
Und
danke, kann ich nur bestätigen.
Ist die Rolle jetzt der Oma so schön?
Ja,
ich
super.
Kann einfach jetzt Geborgenheit bitten und kann sie hernehmen.
Er hat den Stress und
das ist
so schön.
Ja, und das genieße ich.
Ja, und den Stress, wenn danke die Kinder dafür wieder heimkommen, weil bei der Oma ist Schlaraffen.
Ich weiß,
ja, also aber uns. So muss es sein.
So nein, muss
alles
sein.
Gut.
So muss es sein.
So muss sein.
Danke dir dafür.
Danke.
Danke.
Gerne.
Ja, danke. Ali, danke dir.
Danke für die Einladung.
Danke, es war, und ich muss das gleich aussprechen, es war definitiv nicht das letzte Mal, weil ich habe noch so viele Fragen.
Gerne wieder.
Würde mich freuen, wenn wir es bald wieder mal schaffen.
Ich komme so gerne nach Oberösterreich.
Ja, I love
schön. It. Sehr ich schön. Wirklich hier.
Jederzeit.
Dankeschön.
Liebe Leute, unbedingt das Buch bestellen. bestellen, Thalia, Amazon.
Egal wo.
Egal
am
wo.
Besten auch zu den kleinen Buchhändlern.
Ja, unbedingt. Ja. Also nicht nur so im Großen, auch ja. zu den kleinen Buchhändlern.
Und bitte verschenkt es an die Menschen, wo ihr das Gefühl habt, die müssen das einmal hören.
Oder ganz sehen. Wichtig, das machen wir. Darum lassen ja. wir jetzt vom Ali alle Bücher, die wir da haben, unterschreiben,
sehr gerne.
Signieren und dann schenken wir es gleich weiter. Cool. Vielen Dank.
So macht man das. Ja.
Ali, gibt es auch irgendwelche Dinge, die man in die Shownotes geben müssen?
Also wenn du so fragst, also mache ich jetzt schamlos Eigenwerbung. Meine Website, also www.ali.du, wenn einer wissen will, was ich sonst so mache, Vorträge, wie auch immer. Und es gibt zu dem Buch selber auch eine Website. Mhm. Das ist die bockaufarbeit.de. Wenn man da drauf geht, gibt es auch noch Zusatzmaterialien, ja, Interviews zum gesehen, Buch, ja. ganz viele Themen.
Genau.
Diese zwei Dinge, glaube ich, sind am sinnvollsten.
Ja. Bist du nicht auch so ein Domain-Sammler?
Mein Problem warst ist, wenn ich, Ideen, wenn ich Ideen habe, ist das erste, was ich mache, ich sicher Domains. Ich habe wahrscheinlich ja. über 200 Domains, von denen wahrscheinlich so 40 zu echt guten Ideen wurden und die anderen muss ich mal auslaufen lassen. Ja, ja, ich bin so einer.
Cool.
Ja.
Also wenn wer Domains braucht, auch zum Ali gehen.
Genau.
Das sichert sie alle. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Das war Alles auf Schiene mit Gucki Deiser, Ali Malocci und Dominik Deiser. Dankeschön. Ciao.
Danke. Danke. Ciao.
Das war Alles auf Schiene. Business and Beyond. Ein Podcast mit Gugi und Dominik Deiser. Konzeption, Produktion und Marketing. Rexeis Digital.